Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm der US-Notenbankchef, der vor einer Stunde begonnen hat, die kommenden Schritte seiner Zinspolitik zu erläutern. Und er stellt recht deutlich dabei Zinssenkungen in Aussicht. Dazu gleich mehr. Zum Start aber, die Bundesregierung will den Mittelstand mit einem milliardenschweren Förderprogramm zu mehr Klimaschutz bewegen. Und damit sind wir bei diesem Schwerpunkt des Tages.
Deutschlandfunk, Klimatag. So geht Klimaschutz.
3 Milliarden Euro, um klimafreundliche Prozesse in der mittelständischen Industrie, also nicht bei den ganz Großen, zu fördern. So geht Klimaschutz nach dem Plan, den der Bundeswirtschaftsminister heute vorgestellt hat. An Katrin Büsker dazu.
Die deutsche Industrie soll fossilfrei werden und um sie dabei zu unterstützen, stellt der Bund weitere Fördermittel bereit.
Die Bundesförderung Industrie und Klimaschutz, kurz BIC, allerdings mit K.
So Wirtschaftsminister Robert Habeck. BIC mit G, also Englisch für groß, sind allerdings die Erwartungen des grünen Politikers. Das neue Förderprogramm schließe eine Lücke, denn es soll gezielt den Mittelstand begünstigen, der bei bisherigen Förderprogrammen außen vor blieb.
Es ist wie das vierte Zahnrad, das jetzt die Industrie, die Dekarbonisierung der Industrie, vor allem für die kleineren und mittelständischen Unternehmen unterstützen soll.
3,3 Milliarden Euro stehen ab September zur Verfügung. Unternehmen, die Förderung beantragen wollen, haben dann 3 Monate Zeit, ihre Projekte einzureichen.
Die Glasindustrie, die Papierindustrie, die Keramikindustrie, Gießereien, Chemie, Zink, Zellstoff.
All diese Bereiche können Geld beantragen, wenn sie ihre Produktion auf fossilfreie Prozesse umstellen wollen. Im Bereich Kalk, Zement und thermische Abfallbehandlung können außerdem Fördergelder für die Kohlenstoffabscheidung beantragt werden.
Dort, wo fossile Energien eingesetzt werden in den verschiedenen Bereichen und diese fossilen Energien ausgetauscht werden sollen gegen klimaneutrale, dort ist dieses Programm eine wichtige Unterstützungsmaßnahme.
Den Bedarf gebe es in vielen Bereichen, die Technologie auch, so der Wirtschaftsminister. Gefördert werden die Investitionskosten für fossilfreie Technologien, nicht aber die Produktionskosten. Wenn also durch fossilfreie Produktion höhere Kosten anfallen, trägt diese das Unternehmen selbst.
Die Förderung besteht aus einem 30-prozentigen Fördersatz, 30% der förderfähigen Kosten können übernommen werden. Und dann gibt es noch einen Zuschlag für KMUs, also bis 250 Mitarbeitern von 10% und noch für kleinere Unternehmen bis 50 Mitarbeitern bis zu 20% Zuschlag.
Kleine Unternehmen können mit bis zu 50% der Investitionskosten also den höchsten Fördersatz erhalten. Wichtig zu wissen, es muss nicht direkt die komplette Produktion umgestellt werden.
Also sagen wir mal, da ist eine Glasfabrik, die hat 3 Wannen und sie kann 2 erstmal umstellen und die sind vielleicht die kleineren gegenüber den größeren. Das ist dann auch trotzdem förderfähig, sodass wir es einfacher machen für mittelständische Unternehmen, die Schritte zu gehen, reinzukommen in den Prozess und nicht darauf bestehen. Aber nur, wenn dein Unternehmen 100% klimaneutral ist, dann kriegst du eine Förderung, sondern wir wollen auch die eine Wanne oder dann die nächste Wanne.
Ziel sei es, die Unternehmen überhaupt erstmal auf den Weg zu bringen. Bis 2030 sollen so 40% der Emissionen eingespart werden können. Das wiederum mag für das Klima nicht big, also groß klingen. Für den Minister aber gilt:
Der Pragmatismus muss jetzt hier uns allen die Feder führen.
Das Geld für die Förderung kommt aus dem Klima- und Transformationsfonds und ist laut Robert Habeck trotz der anhaltenden Haushaltsstreitigkeiten sicher.
Der Beitrag von Ann-Kathrin Büsker. Die Bundesregierung will also den Mittelstand in der Industrie mit einem milliardenschweren Förderprogramm zu klimafreundlicheren Prozessen bewegen. Eine Ergänzung ist das zu den Klimaschutzverträgen, die es bereits gibt und bei denen der Staat aushilft, wenn grüne Produktion deutlich teurer ist als konventionelle. Der Staat empfiehlt sich also als Partner beim Klimaschutz für die Wirtschaft. Wie gut oder nicht gut das im Allgemeinen funktioniert, darüber habe ich vor der Sendung mit Sabine Nallinger gesprochen, die Vorständin ist bei der Stiftung Klimawirtschaft. Ist der Staat ein guter Partner beim Klimaschutz? Das habe ich Sie gefragt.
Also in den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass eben die Verlässlichkeit, die die Wirtschaft einfordert, um entsprechende Investitionen auszulösen, einfach nicht da ist. Es wurden beschlossene Programme zurückgenommen, beschlossene Fonds, die der Staat angekündigt hat, wurden dann von Gerichtsseite zurückgenommen, sodass es doch große Verunsicherung in der Wirtschaft gibt. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir vor der größten Transformation stehen, gesehen, die es jemals in der Industrie gegeben hat. Und diese Transformation einhergeht mit immensen Summen an Investitionen, an Zukunftstechnologien. Dann ist die Wirtschaft gerade durch die Politik nicht so unterstützt, wie sie es braucht.
Die Stiftung Klimawirtschaft ist eine Organisation, die sich als Brückenbauer zwischen Wirtschaft und Politik versteht. Sie sei, so heißt es auf ihrer Homepage, auf Initiative von ManagerInnen, Unternehmenslenkern entstanden, mit dem Ziel, langfristiges unternehmerisches Engagement im Klimaschutz zu unterstützen. Sie haben fehlende Verlässlichkeit angemahnt und es ist ja in der Tat so, dass die Ampelregierung hinter annähernd allen selbstgesetzten Klimazielen zurückbleibt. Wie ist die Haltung der Unternehmen dazu? Hätte man da wirklich gerne mehr Ehrgeiz oder lieber doch nicht? Denn Klimaschutz ist ja, wenn nicht mit Geld, so auf jeden Fall mit Mühe verbunden.
Also was ich feststelle, zunächst mal, unsere Förderunternehmen der Stiftung sind komplett committed, was das Ziel Klimaneutralität 2045 betrifft. Und ich würde sogar so weit aus zahlreichen Gesprächen mit Wirtschaftsvertretern und Vertreterinnen, dass der Großteil der Wirtschaft total hinter den Zielen steht. Es kommt jetzt eben darauf an, dass es Hand in Hand geht. Und deswegen, Sie hatten das ja gerade angesprochen, Frau Becker, das Thema Brückenbauen ist ganz zentral. Unsere Jahreskonferenz dieses Jahr im November stellen wir deswegen auch unter dem Motto Building Bridges, ja, weil wir sagen, die weltwirtschaftliche Lage stellt den Wirtschaftsstandort Europa vor so großen Herausforderungen, sodass wir tatsächlich jetzt einen neuen Zusammenhalt benötigen. Ein Zusammenhalt zwischen Wirtschaft und Politik, aber auch zwischen gesellschaftlichen Gruppen, Gewerkschaften, Branchenverbänden, letztendlich die gesamte Gesellschaft und der Wirtschaft. Wir müssen begreifen, glaube ich, dass die Lage sehr ernst ist, dass der Weltmarkt sich neu sortiert und dass es noch nicht ausgemacht ist, welche zukünftige Rolle der Wirtschaftsstandort Europa spielen wird. Und da gilt es jetzt tatsächlich lösungsorientiert, konzentriert an einer Sache zu arbeiten. Und deswegen haben wir eben Anfang des Jahres auch mit 70 Konzernlenkern und Lenkerinnen einen Appell gestartet, dass wir gesagt haben, die Politik muss jetzt eben legislaturübergreifend denken und arbeiten. Sie muss eben Parteiinteressen hinten anstellen vor größeren gesellschaftlichen Zielen, die wir verfolgen müssen. Und das heißt eben ganz klar mit den Streitigkeiten aufhören, sondern wirklich konzentriert gemeinsam zu arbeiten, dass wir gut aufgestellt sind für die Zukunft, was den Wirtschaftsstandort angeht.
Wenn es diesen Zusammenhalt, wie Sie sagen, nicht gibt, woran liegt das denn?
Naja, also derzeit liegt es tatsächlich vor allem an der Politik. Wir stellen eben fest, dass sowohl die Ampelregierung als auch Regierung und Opposition sich an den falschen Stellen irgendwie verkämpfen, Programme wieder zurücknehmen, zum Teil eben versuchen, Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten, als vielmehr an dem großen und ganzen Bild eben zu arbeiten. Und deswegen auch der Appell, der zentral eigentlich an die Politik gerichtet ist, nach dem Motto, reißt euch am Riemen, es geht gerade um sehr, sehr viel. Wir brauchen jetzt den Zusammenhalt, hört euch auf, im Klein-Klein zu verlieren, sondern denkt wirklich in großen Linien. Wir brauchen die entsprechenden Förderprogramme, wir brauchen den entsprechenden Rahmen, damit die Wirtschaft eben loslegen kann und verkämpft euch nicht im Klein-Klein.
Was sind denn solche falschen Stellen, wie Sie sagen, an denen sich Regierung und Opposition entzweien? Haben Sie ein Beispiel?
Naja, da gibt es einiges. Also wenn ich alleine dran denke an dem Themenfeld Mobilität und die Förderprogramme für die Elektromobilität, die Ziele des Hochlaufes der Elektromobilität, dann gab es da ein Rollback und die Bevölkerung ist hochgradig verunsichert und wir sehen das ja an Absatzzahlen, die gerade eingebrochen sind bei den Elektroautos, aber auch zum Beispiel im Wärmebereich. Natürlich gab es da Schwierigkeiten, kommunikative Schwierigkeiten, handwerkliche Schwierigkeiten beim Gesetzgebungsprozess. Aber letztendlich sind sich die Parteien alle einig, dass wir eine Wärmewende brauchen und dass das richtige Instrument natürlich auch die Wärmepumpe ist. Und jetzt gab es da Kommunikationsprobleme und da hat man sich eher drauf gestürzt und an die Fehler erinnert, die nicht inhaltlicher Natur waren, sondern kommunikativer Natur, anstatt man wirklich gesagt hätte, okay, das ist jetzt nicht also missverständlich kommuniziert worden, aber wir wollen eigentlich alle dasselbe und deswegen lass uns doch da gemeinsam voranschreiten. Und viel mehr hat man das Ganze zerredet und was wir gerade sehen, ist ein absoluter Stillstand. Die Unternehmen, die Wärmepumpen herstellen, haben erstmal einen kompletten Hochlauf geliefert und wollten wirklich liefern, ja, und die wurden so dermaßen ausgebremst und die Maschinen stehen still, die Mitarbeiter haben nichts zu tun. Also für diesen Wirtschaftszweig war dies zum Beispiel fatal.
Dann hätten Sie der Opposition, also der Unionsopposition, nicht unbedingt empfohlen, dauernd vom Heizhammer zu sprechen?
Naja, ich denke halt einfach, dass wir vor so einer kritischen Situation stehen. Und wenn ich einfach sehe, dass viele Zukunftstechnologien in hohem Maße nicht mehr aus Deutschland kommen, dass über 95% unserer Solarmodule aus China kommen, dass es dasselbe jetzt die Elektromobilität treffen kann, Elektrolyseure, also die ganzen Zukunftstechnologien, dann muss ich ganz ehrlich sagen, denke ich, dass da die falschen Parteien miteinander kämpfen. Der Feind oder die Herausforderung, will ich es nennen, die liegt wo ganz anders, nämlich im Weltmarkt, in Region des Weltmarktes. Ich habe China, USA genannt, Südostasien, die da gerade total aufrüsten und wir eben die Gefahr laufen, dass wir da hinten runterfallen und irgendwann mal komplett abhängig von diesen Wirtschaftsräumen sein werden.
Eine Forschergruppe, unter anderem ist das Potsdam-Institut dabei, hat untersucht, welche politischen Instrumente beim Klimaschutz die größte Wirkung haben. Wann Riesenprojekt, 1500 Klimaschutzmaßnahmen zwischen 98 und 22 in 41 Ländern wurden untersucht. Das Ergebnis, verkürzt gesagt, es gibt nicht die eine einzige Maßnahme, die den Klimaschutz voranbringt, sondern es ist ein Mix aus mehreren Ansätzen, also staatlicher Druck, Förderung, marktwirtschaftliche Instrumente. Was aber immer als Erfolgstreiber da war, der Preis. Also wenn Energieverbrauch und Emissionen teurer werden, dann kommt Klimaschutz voran. Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung in letzter Konsequenz? Ist es das Geld?
Also es sind auf jeden Fall, was jetzt die energieintensive Industrie angeht, die hohen Strompreise, die immer noch im Vergleich zu anderen Wirtschaftsregionen innerhalb Europas, aber auch international einfach zu hoch sind. Und wenn Sie ein Produkt produzieren, das Sie halt ganz einfach mit dem Schiff auf der ganzen Welt verschiffen können, dann spielt eben der Strompreis eben eine bedeutende Rolle, sei es jetzt Stahl, Kupfer, Aluminium, was auch immer. Ja. Es geht aber auch ganz klar darum, dass Unternehmen eben erneuerbaren Strom nachfragen. Auch da stimmt einfach die Menge an erneuerbarem Strom noch nicht. Und natürlich auch bei uns, sage ich mal, die bröckelnde Infrastruktur, seien es jetzt die fehlenden Strom- und Wasserstoffnetze, aber auch marode Transportwege. Also das ist schon ein Bündel an Hemmnissen, die wir vorfinden. Auch die Bürokratie zum Beispiel. Wir stellen immer wieder fest, dass eben unsere Genehmigungsverfahren einfach sehr komplex sind, sehr langfristig sind, ja, da tun sich andere Wirtschaftsräume einfach einfacher und sind da viel schneller unterwegs, als wir das sind.
Eines noch, Sie lassen auf Ihrer Homepage Repräsentanten von Firmen auftreten mit Bekenntnissen zum Klimaschutz, Klimaproblemfirmen, sag ich mal, wie der Zementhersteller Heidelberg Materials sind dabei oder andere, die es vielleicht einfacher mit dem Thema haben, die Drogeriekette Rossmann zum Beispiel, bunte Mischung ist das. Wie stellen Sie eigentlich sicher, dass wer sich bei Ihnen für Klimaschutz exponiert, das auch ernst meint und nicht das berüchtigte Greenwashing betreibt?
Also es ist ja so, dass wir eine CEO-Stiftung sind, die Vorstandsvorsitzenden und Familienunternehmer bei uns persönlich sich in der Stiftung engagieren. Das heißt, am Anfang findet auch ein Gespräch mit den Unternehmenslenkern und Lenkerinnen statt, wo wir ganz genau prüfen, wie committed ein Unternehmen ist. Neben natürlich Kriterien wie SPDI, der internationale Standard für Klimaneutralität in Unternehmen ist und überhaupt die Klimaziele, die sich ein Unternehmen eben stellt. Aber vor allem geht es darum, dass man wirklich spürt, dass der Chef des Unternehmens, die Chefin des Unternehmens committed ist und tatsächlich was erreichen will. Und so gewährleisten wir, dass bei uns tatsächlich Unternehmen sind, die hochgradig ambitioniert sind und eben auch Unternehmen aus der Branche eben mitreisen möchten. Für dieses Thema und für dieses Thema gewinnen möchten.
Sabine Nallinger war das. Sie ist Vorständin bei der Stiftung Klimawirtschaft, die sich als Brückenbauerin zwischen Politik und Wirtschaft in Sachen Klimaschutz versteht. Und Themenwechsel. Der Schweizer Konzern Nestlé ist der weltgrößte Lebensmittelkonzern. Nespresso, Maggi, KitKat, die alle gehören zur Konzernwelt. Nestlé tauscht nun den Chef aus. Noch vor 2 Jahren galt der als bester CEO der Branche. Katrin Hondl dazu.
Schweizer Medien sprechen von einem Knall bei Nestlé. Der Konzernchef wird ausgetauscht und zwar sofort. Schon ab 1. September wird nicht mehr der deutsche Manager Marc Schneider den weltgrößten Lebensmittelkonzern führen, sondern der Franzose Laurent Freixe. Er sei genau die Führungskraft, die Nestlé jetzt brauche, heißt es in der Mitteilung. Nestlé ist der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt mit Produkten wie zum Beispiel Nespresso, Maggi oder KitKat. Der neue Nestlé-CEO war zuletzt für das Lateinamerika-Geschäft verantwortlich. Laurent Freixe habe bewiesen, dass er in der Lage ist, unter schwierigen Marktbedingungen Ergebnisse zu liefern, erklärte Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke. Gründe für den überraschenden Wechsel nennt Nestlé nicht. In der Mitteilung heißt es lediglich, Marc Schneider habe sich entschieden, seine Rollen als CEO und Mitglied des Verwaltungsrats zur Verfügung zu stellen. Schneider war seit 2017 bei Nestlé und hatte den Riesenkonzern umgebaut, unter anderem mit dem Verkauf und Zukauf ganzer Bereiche. Nun verlässt er das Unternehmen. In den vergangenen Monaten war der Kurs der Nestlé-Aktie gesunken, von 108 Schweizer Franken im September 2023 auf zuletzt 89 Franken. Der neue Konzernchef Laurent Freixe sagte, er wolle sich darauf konzentrieren, den Marktanteil auszubauen. Ein Umbau sei nicht geplant.
Katrin Hondl. Im US-Bundesstaat Wyoming, sehr idyllisch in einem Tal gelegen namens Jackson Hole, findet das traditionelle jährliche Treffen der US-Notenbankchefs statt. Höhepunkt davon ist stets die Rede des obersten Notenbankers, die Rede von Jerome Powell. Die hat vor gut einer Stunde begonnen und mitbekommen, was bislang lief, hat Gregor Lischka, der Deutschlandfunk-Finanzkorrespondent. Was hat Powell bislang gesagt? Er war ja ziemlich deutlich.
Genau, er hat eigentlich das gesagt, was sich auch wahrscheinlich viele an den Finanzmärkten erhofft hatten. Und das auch in recht deutlichen Worten, nämlich, dass nun tatsächlich die Zeit gekommen sei, um die amerikanische Geldpolitik anzupassen.
The time has come for policy to adjust. The direction of travel is clear and the timing and pace of rate cuts will depend on incoming data, the evolving outlook and the balance of risks.
Also auch wenn er da am Ende nochmal so ein bisschen seine Aussage mit Einschränkungen versieht, das kann man durchaus als recht deutliches Signal verstehen, dass die Leitzinsen in den USA womöglich doch schneller gesenkt werden als gedacht. Die wurden ja mal sehr stark angehoben, um die Inflation runterzudrücken, ähnlich wie auch hier im Euroraum. Mittlerweile wähnt man sich aber auch in den USA kurz vor dem Ziel. Gleichzeitig hat sich die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt in den USA langsam aber sicher auch etwas abgekühlt, sodass Powell jetzt nun mal die Möglichkeit sieht, die Zinsen zu senken, auch um zu verhindern, dass weiter hohe Leitzinsen die US-Wirtschaft sozusagen über Gebühr und damit auch den Arbeitsmarkt zu sehr belasten. Das war ja auch vor kurzem die große Sorge an den Finanzmärkten. Wir erinnern uns an vor 2-3 Wochen, als die Aktienkurse Anfang August recht stark eingebrochen sind, nämlich, dass sich die Wirtschaft der USA zu stark abkühlen und der Arbeitsmarkt dann auch nachgeben könnte.
Ich habe das eben gesagt, traditionelles Treffen der Notenbanker im abgelegenen Wyoming, bisschen pittoreske Kulisse. Nochmal kurz umrissen, warum hat dieses Treffen eine solche Bedeutung?
Naja, es ist letztendlich das wichtigste Spitzentreffen von Notenbankern, das es gibt, das da einmal im Jahr in Wyoming stattfindet, bei dem die Notenbanker und Notenbankerinnen natürlich auch über ihre jeweiligen Strategien beraten, die Effektivität ihrer bisherigen Maßnahmen diskutieren, evaluieren und so weiter. Und die Signale, die von so einer Konferenz dann ausgehen, haben natürlich eine enorme Tragweite. Man muss sich ja immer wieder vor Augen führen, Notenbanken haben eine extreme wirtschaftliche Macht, also ihre Entscheidungen beeinflussen ja jetzt nicht nur die Preise für uns Verbraucher im Supermarkt oder beim Handwerker, sondern die Entscheidungen beeinflussen ja auch, wie gut Unternehmen investieren und wachsen können, wie tragfähig Staatsschulden werden, wie sich Wechselkurse entwickeln und. Und das gilt dann natürlich erst recht für die Zentralbank der größten Volkswirtschaft dieser Erde, nämlich den USA. Die amerikanische Fed ist daher das kann man wohl, denke ich, schon sagen, eine der einflussreichsten Wirtschaftsinstitutionen überhaupt auf diesem Planeten. Und deren Chef, Jerome Powell, ist halt auch gerade in diesem Jahr in Jackson Hole auch noch unter sehr besonderen Umständen aufgetreten.
Ja, Sie sagen, dieses Notenbanktreffen hat einen ganz besonderen Rahmen. Der Parteitag der Demokraten ist zu Ende gegangen. Es gibt mit Kamala Harris eine völlig neue Konstellation im US-Wahlkampf. Und welche Zinssignale die Notenbank setzt, hat natürlich im Wahlkampf Bedeutung. Und es wird ja auch Druck ausgeübt auf die Notenbank, die ja eigentlich unabhängig ist, aber nicht im luftleeren politischen Raum agiert. Also wie sieht das aus mit den besonderen Umständen dieser Konferenz?
Ja, Sie haben das gerade schon eigentlich sehr gut skizziert. Diese Konferenz findet aktuell mitten im US-Wahlkampf statt und die Fed ist in zweierlei Hinsicht eigentlich schon Teil dieses Wahlkampfes geworden. Zum einen, weil ihre Entscheidungen natürlich einen Einfluss auf den Wahlausgang im November haben können. Man geht ja im Allgemeinen davon aus, dass Zinssenkungen, wie sie ja auch nun bald anstehen, die Konjunktur beflügeln. Und das kann natürlich eine amtierende Vizepräsidentin wie Kamala Harris in ihrem Wahlkampf bestärken, wenn die Wirtschaft unter ihrer bzw. der Biden-Administration doch runterläuft als vielleicht am Anfang gedacht. Gleichzeitig hat der Wahlkampf auch jetzt schon jede Menge Einfluss auf die Fed selbst, denn der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, Donald Trump, stellt die Unabhängigkeit der Fed im Falle eines Wahlsieges sehr grundsätzlich in Frage. Er würde in Zukunft gerne bei Zinsentscheidungen ein Wörtchen mitreden, hat er jetzt auch nochmal in gewohnt bescheidener Art vor Reportern vor wenigen Tagen erst bekräftigt.
In my case, I made a lot of money, I was very successful and I think I have a better instinct than in many cases people that would be on the Federal Reserve or the chairman.
Also er habe viel Geld in seinem Leben gemacht und daher glaubt er, dass er auch einen besseren Instinkt diesbezüglich habe als jetzt einige von der Fed oder ihr Vorsitzender. Er macht damit letztendlich aber eine ganz grundsätzliche Debatte auf, die auch unter Ökonominnen und Ökonomen geführt wird, nämlich ob eine Notenbank unabhängig in ihren Entscheidungen von politischen Akteuren sein sollte oder ob sie, wie Trump es fordert, ein Stück weit unter politische bzw. demokratische Kontrolle gestellt werden sollte.
Gregor Lischka war das. Vielen Dank. Mitten im US-Wahlkampf der Chef der US-Notenbank mit Hinweisen zur Zinspolitik. Die Hoffnungen auf eine Zinswende, auf niedrigere Zinsen also im September, hat er bestätigt. Wie hat die US-Börse darauf reagiert? Die Frage geht an die Börsenberichterstatterin, an Claudia Wehrle.
Die Reaktion kam wirklich prompt. Der Dow Jones nach 16 Uhr, also mit Beginn der Powell-Rede, deutlich im Plus. Er steigt um fast 1%. Gute Wirtschaftsdaten kamen noch hinzu. Die Zahl der Verkäufe neuer Einfamilienhäuser in den USA ist im Juli überraschend deutlich gestiegen. Das hängt mit günstigeren Hypothekenzinsen zusammen.
Und wenn wir gucken, welche Aktien in den USA das besonders stützt, die Tech-Werte sind das?
Ja, Intel beispielsweise gehört dazu. Auch Goldman Sachs, gut, es ist eine Bank. Aber ich sage es mal so, Unternehmen, die einen hohen Finanzbedarf haben, profitieren natürlich in besonderer Weise davon, wenn sie günstiger an Kredite rankommen. Aber man muss schon ein bisschen genauer hinschauen, was ist das für ein Unternehmen, wie ist die momentane wirtschaftliche Lage und nehmen Anleger möglicherweise auch Gewinne mit, einfach weil sich der Aktienkurs zuletzt schon sehr gut entwickelt hat.
Wie sieht es mit der Reaktion zu Hause aus? Auch die Börse in Frankfurt hört ja genau hin, wenn der US-Notenbankchef etwas sagt.
Auch hier kam die Reaktion prompt. Der DAX jetzt 0,7% im Plus, er steht bei 18.630 Punkten, war schon deutlich höher. Denn es ist ganz klar, die USA ist einfach ein wichtiger Handelspartner. Interessant wird es dann, wenn klar wird, wer der neue Präsident, die neue Präsidentin sein wird in den USA und welchen wirtschaftlichen Kurs sie dann fahren.
Was gibt es allgemein an auffälligen Aktien in Frankfurt? In der Autobranche dürfte ja registriert werden, dass Kia nun als weltweit profitabelster Hersteller gilt. Und noch eine Botschaft, diesmal Balsam für die heimischen Autobauer. Bei den E-Autos läuft es für BMW besser als für Tesla.
Ja, die Beratungsfirma EY hat die weltgrößten Autobauer unter die Lupe genommen. Zunächst wenig verwunderlich, alle Hersteller haben mit sinkenden Gewinnmargen und mit sinkenden Absatzzahlen zu rechnen. Die Hersteller, ob das nun BMW oder VW ist oder wie sie alle heißen, sie sind momentan dabei, nach neuen Konzepten zu suchen. Das sind langwierige, schwierige Prozesse. Eine schnelle Verbesserung wird sich da nicht abzeichnen. Und ja, für VW eine gute Nachricht. Allen Problemen in Sachen E-Mobilität zum Trotz. BMW verkaufte im Juli mehr Fahrzeuge, es entspricht einem Anstieg um mehr als ein Drittel und damit hat BMW Tesla überholt.
Kurz noch ein Blick auf ein Thema, das nicht direkt an der Börse angesiedelt ist. Die dänische Spedition DSV und der Finanzinvestor CYC bieten Insidern zufolge, auf die sich Reuters beruft, für die Deutsche Bahn Logistiktochter Schenker je 14 Milliarden Euro aber alles noch nicht spruchreif, oder?
Das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Kurz gesagt, die Bahn braucht Geld. Sie will mit dem Verkauf Finanzlücken stopfen, auch Schulden tilgen. Aber man muss abwarten, wie es weitergeht.
Und der Blick noch auf Euro-Anleihen und das Gold.
Der Euro kostet 1,1194 $. Die Umlaufrendite von 2,22 auf 2,26% gestiegen. Die Fein unser Gold kostet 2,517,79 $.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker.